Einen schönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Ursache kann ein schwerer Schicksalsschlag sein, wie der Tod des Ehepartners oder eine Behinderung oder eine Suchterkrankung. Was für die meisten von uns der ganz normale Alltag ist, kann für manche Menschen eine schier nicht zu bewältigende Aufgabe bedeuten. Aus dem Haus gehen und einkaufen, Menschen begegnen, die eigene Wohnung aufräumen, sich selbst zu pflegen und ordentlich zu essen, eine Arbeit zu finden. Überall können sich unüberwindlich scheinende Hindernisse aufbauen. Wie in solchen Fällen geholfen werden kann, darüber sprechen wir in dieser Lebenshilfesendung unter dem Thema »Wenn das Leben aus den Fugen gerät, zurückfinden in ein selbstbestimmtes Leben«. Und im Radio Horeb Studio Balderschwang darf ich dazu ganz herzlich willkommen heißen Dr. Armin Ruf. Er ist Leiter der Caritas Pastoral in Kempten im Allgäu. Herzlich willkommen, Herr Ruf, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, und herzlich willkommen auch an Sie und die Hörerinnen und Hörer.
Ja, und ein Dankeschön fürs über den Pass fahren nach Balderschwang auch Andrea Springborn. Sie arbeitet ebenfalls bei der Caritas in Kempten in der Fachstelle ambulant betreutes Wohnen und wird uns ganz viel aus der Praxis dort erzählen. Herzlich willkommen, Frau Springborn.
Guten Morgen, Frau Fröhlich, und guten Morgen an alle Hörer.
Herr Ruf, wenn das Leben aus den Fugen gerät, was kann das für Ursachen haben? Also Sie haben in der Pastoral immer ganz viel mit den Menschen zu tun, auch in der Seelsorge, und sehen da einfach, was für Nöte die Menschen mitbringen. Was sind denn für Ursachen dafür, dass man einfach das Gefühl hat, wenn ich morgens aufwache, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und vielleicht mache ich am besten gar nichts?
Ja, seelische Nöte, seelische Probleme haben ganz unterschiedliche Ursachen. Es kann ein persönlicher Schicksalsschlag sein, eine Krankheit, die über mich hereinbricht. Es kann der Verlust der Arbeit sein, finanzielle Schwierigkeiten, das Zerbrechen einer Partnerschaft. Es kann auch sein, dass der Tod eines Partners, einer Partnerin, Kinder, auch Eltern, mich so aus der Bahn wirft, dass ich mein Leben nicht mehr selbstbestimmt gestalten kann. Diese seelischen Nöte treten verdeckt auf und steigern sich dann oft bis dahin, dass jemand wirklich nicht mehr den Alltag selbst bewältigen kann.
Und das heißt dann, ein möglichst frühes Reagieren ist dann hilfreich?
Ja, das ist auch der Sinn der heutigen Lebenshilfen, von meinem Verständnis her. Es kann jedem passieren, niemand ist davon gefeit, niemand kann sagen, mir wird das sicher nicht passieren. Man kann sich kaum vorstellen, wenn das Leben gelingt, wenn man seine Arbeit hat, wenn man finanziell mit wenig Sorgen belastet ist, dass es Menschen gibt, die den Alltag mit ganz anderen Sorgen bewältigen müssen. Und umso früher jemand in Kontakt tritt, umso früher jemand Hilfe findet oder auch in Anspruch nehmen kann, umso besser kann ihm natürlich dann auch geholfen werden.
Also man sollte dann keine Scheu haben, wenn man merkt, irgendwie, ich komme gar nicht mehr klar, mal jemanden zu suchen, anzusprechen und zu gucken, wie kann ich mir da Hilfe suchen. Das ist ja oft das, was wir scheuen dann. Gerade wenn es einem schlecht geht, möchte man die anderen nicht belasten.
Genau, und dazu brauchst du, wir kommen vielleicht später noch drauf, ein Netzwerk an Beziehungen. Und es gehört mit zu diesen seelischen Krankheiten, dass dieses Netzwerk dann Löcher bekommt. Und somit ist es eine Spirale nach unten. Ich habe weniger Kontakte, habe weniger Ansprechpersonen, drücke meine Nöte, meine Sorgen nicht mehr aus, verbeiße mich dann an meine eigenen Thematiken, gehe nicht mehr aus dem Haus, vereinsame. Und so kommt es immer mehr dazu, dass ich wirklich mit meinem Leben nicht mehr zurechtkomme.
Frau Springborn, wir gucken vielleicht mal so ein bisschen in konkrete Fälle hinein. Mit denen haben Sie ganz viel zu tun. An die 34 Männer und Frauen sind derzeit bei der Caritas in Kempten im Hilfsprogramm ambulant betreutes Wohnen. So heißt das. Für dieses Programm arbeiten Sie. Vielleicht noch mal ganz kurz, was für ein Spektrum haben Sie da an Hilfesuchenden?
Ja, so verschieden wie die Menschen sind, so verschieden sind die Nöte und Probleme, mit denen sie zu uns kommen. Und wir haben ab 21-jährige Frauen und Männer bis in die 60-jährigen Menschen. Genau, und wir decken quasi so 5 Teilbereiche ab, wo dann die Hilfe aktiv werden kann. Das wäre zum Ersten das ganz alltagspraktisch, Selbstversorgung und Wohnen. Das Zweite sind die sozialen Beziehungen, entweder bestehende oder eben dieses Hinauskommen. Ich möchte gerne in Beziehung gehen. Dann das dritte wäre Arbeit oder Praktika, wo wir unterstützend sein können. Der vierte Bereich ist die Freizeitgestaltung, einfach eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und zu guter Letzt der Umgang mit der Auswirkung der Krankheit, die besteht.
Also es sind Menschen bis um die 60, die bei Ihnen sind, nicht die klassischen Senioren, wo man davon ausgehen kann, dass vielleicht mit zunehmendem Alter nach und nach auch die Selbstständigkeit schwindet. Das ist dann ein anderes Spektrum.
Genau, wie mein Kollege ja schon sagte, gibt es auch, also Schicksalsschläge passieren und das ist nicht vom Alter abhängig. Also wir haben auch jüngere Menschen, die Hilfe bedürfen, genau.
Und es geht aber darum, immer wieder das Ziel, dass wieder Wege zurück in die Selbstständigkeit, dass man versucht, irgendwie jemandem so zu helfen, dass er dann am Ende doch wieder alleine klarkommt, wenn irgend möglich.
Ja, das ist quasi das große Ziel. Also es gilt immer ambulant vor stationär, dass quasi die Ressourcen, die vorhanden sind, dass die erhalten bleiben auf jeden Fall. Und ich verstehe mich im ambulant betreuten Wohnen als Begleitung, als Anleiterin und eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, demjenigen.
Vielleicht gucken wir mal ganz genau, wie dieses ambulant betreute Wohnen aussieht. Es ist also nicht so, dass Sie als Caritas dann Wohnungen stellen, und sondern es geht um Hilfe für jemanden, der schon selbstständig wohnt?
Genau, das ist quasi, das ist ja dieses Ambulante, dass jemand noch in Anführungsstrichen seine Wohnung hat oder aber auch in einer WG lebt. Also das gibt es auch, das Modell. Und dass das eben versucht wird zu halten. Genau, dass sie selbstständig leben können. Und so natürlich Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben.
Wie kommen die Leute denn zu Ihnen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Einige kommen wirklich und rufen an und sagen, sie brauchen Hilfe oder kommen in die Sozialberatung. Dann gibt es Menschen, die in Institutionen sind, in Reha-Maßnahmen oder im Bezirkskrankenhaus. Oder es gibt auch Menschen, die haben auch schon gesetzliche Betreuer, und da wird dann das ambulant betreute Wohnen angeregt. Also es ist ganz unterschiedlich. Ja.
Also man meldet sich oft erst bei irgendeiner offiziellen Stelle, und die versucht dann, wie die Sozialberatung, sagt sich, das könnte ein Fall für das ambulant betreute Wohnen sein. Da schauen wir mal, ob wir sie in dieses Programm hineinbekommen können.
Genau, so kann das vonstatten gehen. Es geht natürlich auch, dass man in einem familiären Kontext lebt und zum Beispiel die Mutter den Sohn, der schon erwachsen ist, aber der dennoch im Haus lebt, aber mitbekommt, dass er halt gewisse Sachen nicht hinbekommt, dass die quasi in die Beratung kommt und dann den Fall vorstellt, und dann wird geschaut, was für Hilfen sind da nötig und in welche Richtung kann es gehen.
Sie haben ganz kurz schon so grob die Oberthemen angerissen, wie in den Bereichen, in denen Sie helfen. Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen genauer erklären. Also da war zum einen mal vielleicht sagen Sie es selber einfach noch mal genauer. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade die Liste hier nicht vor mir.
Also wir haben ja die fünf Teilbereiche. Also ganz praktisch, individuell werden wir wahrscheinlich heute öfter noch hören. Also so individuell, wie die Menschen eben sind, wie ich es anfangs sagte. Ich fange an von ganz alltagspraktischen Dingen, wie zum Beispiel die Frau, die sich nicht mehr alleine ernähren konnte und das Kochen wie verlernt hat, dass ich gemeinsam mit der Dame halt gekocht habe oder Einkaufsbegleitung gemacht habe. Also es geht manchmal darum, das eben verloren Gegangenes wieder zu entdecken. Andererseits gehe ich mit gewissen Klienten da, die ein großes Interesse an Kunst haben zum Beispiel, gehen wir in Kunstausstellungen. Mit dem anderen versuche ich eine Tagesstruktur aufzustellen, was ist für ihn wichtig, zu gewissen Uhrzeiten zu machen, dass er sich da wieder an so einem Rahmen halten kann. Was wir noch anbieten, ist, dass wir einmal im Monat eine Freizeitgruppe machen. Also das ist natürlich freiwillig, dass wir alle einladen, die bei uns ambulant betreutes Wohnen bekommen. Und vom Wandern bis Kegeln, Betriebsführung, da ist ein ganz buntes Programm quasi im Jahr aufgestellt, und dass sich dann die Menschen untereinander, also dort ist Ziel, dass die Menschen sich untereinander kennenlernen und eventuell auch Bekanntschaften daraus entstehen. Dass wenn man sich zum Beispiel in der Stadt trifft, dass man sich grüßt, den kenne ich doch, und dann, ja, Was daraus schon entstanden ist, das kann ich ja gerade sagen, dass zum Beispiel ich für einen Klienten jemanden brauchte, der eine Lampe zu installieren hatte. Und dann hat sich das aus diesem Freizeitkreis quasi schön geregelt, dass der eine meinte, ja, das kann ich. Und dann haben sie sich verabredet.
Also da geht es um einmal Alltagsbewältigung, Alltag meistern. Dazu gehört auch Arbeitssuche, haben Sie vorhin gesagt, zum Beispiel, genau. Da gehört zu Arzttermine, ausmachen, einhalten, wahrnehmen. Und dazu gehört eben alles, was in der Wohnung zu passieren hat. Wann stehe ich morgens auf und was mache ich dann? Wenn man jemand gar nichts hat, was ihn drängt oder zwingt, ist das vielleicht auch manchmal schwer, einfach da eine Struktur und nicht einfach nur so in den Tag hineinzuleben. Und dann aber auch die Kontakte nach außen aufzubauen und zu pflegen.
Genau, wenn man sich vorstellt, dass jemand eine depressive Phase hat, der wird nicht morgens um 7 von alleine aufstehen. Das kann er dann gar nicht in dem Moment. Und was ich noch ergänzen wollte, zum Beispiel auch leben einige Menschen ja in Wohnverhältnissen, die jetzt nicht gerade optimal sind, sag ich mal. Da würde es auch darum gehen, eine gute Wohnung für ihn zu finden. Also das hatte ich auch schon. Ein Klient, der seine Eltern gepflegt hat und dann aber nicht mehr bei denen leben konnte, weil die dann auch ins Pflegeheim gekommen sind. Und dann haben wir er war Ende 30, seine erste Wohnung gesucht, gefunden, so gut es ging, renoviert und eingerichtet. Ja, und da lebt er jetzt schon seit 4 Jahren und ist sehr glücklich.
Mhm. Wie oft kommen Sie denn zu den Klienten?
Also wir haben verschiedene Modelle. Das Minimum an Stunden pro Woche sind 2. 2 Stunden pro Woche, das ist natürlich dann ein Termin. Aber ich habe auch schon Klienten gehabt, die 8 Stunden die Woche haben. Und dann schauen wir, was ist günstig, das die Woche über quasi aufzuteilen. Montag, Mittwoch, Freitag, sage ich mal so ganz klassisch, am Anfang der Woche, Mitte der Woche und nochmal zum Wochenende hin. Das wird dann auch ganz individuell ausgemacht und je nachdem, ob derjenige auch noch arbeitet oder eben keine Arbeit hat oder ein Praktikum macht. Aber das ist auf jeden Fall drin. Also 8 waren bisher die höchste Stundenanzahl pro Woche.
Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie hier morgens dann um 7 da stehen und sagen, aufstehen.
Ja, um 7 habe ich jetzt noch nicht angefangen, aber 7:30 war doch auch schon mal ein Termin. Aber so in der Regel fange ich um 8 an.
Also, aber Sie sind nicht jemand, der ständig den ganzen Alltag begleitet, sondern Nein. Es sind punktuelle Begegnungen, in denen Sie versuchen, denjenigen zu coachen, zu helfen, dass er diese Schwierigkeiten, die er hat, meistern kann.
Genau, ja. Quasi die Hilfe auf Zeit zum Zeigen, wie der Mensch das selber wieder auf die Reihe kriegt. Genau, die Hilfe zur Selbsthilfe.
Und wer bezahlt dieses Programm?
Das ist das macht der Bezirk Schwaben, also hier bei uns im Landkreis. Das ist Sozialhilfeträger bezahlt. Es gibt aber auch Menschen, es wird natürlich das Einkommen geprüft. Es gibt auch welche, die haben einen Eigenanteil oder zahlen das gar auch selber. Das muss dann in diesem ganzen Prozedere abgeklärt werden. In diesem Gesamtplanverfahren, da gehört dann alles dazu. Wie viele Stunden jemand bekommt, wer zahlt was, wie viel, wie oft, wie viele Stunden es gibt.
Genau. Das ist bei der Caritas, wo das dann...
Nein, das macht der Bezirk. Also das macht der Bezirk. Dann gibt es auch eine Begutachtung quasi. Also wenn das Ganze auf dem Papier schon durchgelaufen ist, dann gibt es eine Begutachtung, hatte ich gerade letzte Woche. Und dann haben wir aber vor Ort, also dann kommt der Klient, wenn es einen Betreuer gibt, der wird auch eingeladen natürlich. Und dann wird derjenige dann nochmal vom Bezirk Schwaben befragt, speziell zu seiner Thematik. Und dann war klar, okay, Klient sowieso bekommt 4 Stunden die Woche. Und ab da gilt es dann auch. Kann losgelegt werden.
Und die Zeit ist dann befristet?
Ja, also erstmal meistens auf 1 Jahr, aber es gibt auch einige Fälle, wo es direkt auf 2 oder auf 3 Jahre befristet wird. Es gibt Hilfeentwicklungsberichte, die wir schreiben müssen. Also wenn jetzt zum Beispiel im Oktober eine Klientin anfängt, dann muss ich nach den ersten 4 Monaten einen Bericht schreiben, wo dann auch die ganzen Ziele, Zielvereinbarungen, was ist vorhanden, wo muss gestärkt werden, wo ist es ein Bereich, der eben nicht so gecoacht werden muss. Das ist, wie gesagt, nach 4 Monaten fällig. Und wenn dann auf 1 Jahr befristet wird, muss vor Ablauf des ersten Jahres auch der nächste, wir nennen das immer HEP-Bogen, Hilfeentwicklungsbericht, geschrieben werden. Und das mache ich dann mit dem Klienten zusammen. Ja. Ich Und da wird dann eben jeder, der dieser fünf gerade eingangs genannte Teilbereich, muss dann auch richtig abgeklopft werden.
Ich habe mal in der Beschreibung Ihres Aufgabenfeldes gesehen, da stand etwas wie eine bezahlte Freundin. Trifft es das?
Ja, das haben wir jetzt nicht mit den Klienten. Das ist mal im Rahmen einer Supervision intern entstanden. Also das kommunizieren wir natürlich nicht an die Klienten weiter. Das hat mal eine Kollegin gesagt, aus der Sicht der Klienten, weil wir sind oft oder ab und an der einzige Kontakt nach außen in dieser Krisenzeit, sag ich mal, die sich natürlich hoffentlich dann auch verändert und immer weniger wird. Aber dann kam halt dieser Begriff von bezahlter Freundin, der kam dann durchaus auf. Es ist eine Beziehungsarbeit, die wir machen, und die Menschen müssen nicht nur die Tür zur Wohnung aufmachen, sondern auch sich öffnen. Und das war, wie gesagt, mal ein Begriff, den eine Klientin zu der ABW-Kraft gesagt hat.
Sie haben mehrere Ausbildungen, einmal als Pädagogin mit Schwerpunkt Kunsttherapie, und Sie sind auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumapädagogin. Ja. Und dann sind Sie Mutter von drei Kindern. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass alle diese Bereiche irgendwie auch in Ihren Umgang mit den Klienten auch einfließen können.
Ja, da bin ich sehr froh drum, dass ich diese ganzen Ausbildungen habe. Oft ist es so, dass die Grundlage einer Depression eben in gewissen Bereichen liegt, und ich kann da durch meine Erfahrung kann ich ganz gut sehen, wo da vielleicht was im Argen liegt, und dann eben auch entsprechend handeln. Und dass ich der Klientin nahelege, sie vielleicht mal, dass sie eine Therapeutin aufsucht, dass da mal noch ein anderer Angang, eine andere Herangehensweise gefunden wird. Und zu der Kunsttherapie, also ich male auch mit einigen Klienten, und die finden das dann auch sehr schön. Das gab es auch schon oft, ja.
Vielleicht nochmal zu Ihnen, Dr. Ruf. Sie kommen von einer anderen Richtung heran. Sie sind Theologe. Sie kommen von der Seelsorge auch ganz stark in diesen Bereich hinein. Und da frage ich mich, wie das nach Ihrer Beobachtung ist, ob dieses Phänomen Vereinsamung, Hilflosigkeit im Alltag in unserer Gesellschaft doch zunimmt.
Es gab es früher sicher auch. Was allerdings festzustellen ist, dass die bekannten Familienstrukturen sich immer mehr auflösen. Es ist einfach nicht mehr so, dass Kinder und Eltern beieinander bleiben, dass Erwachsene beieinander bleiben. Beziehungen werden fragiler in heutiger Zeit. Also man verspricht sich nicht mehr das Zusammenbleiben in guten und in schlechten Tagen selbstverständlich. Das sind Dinge, die Fakt sind. Drum würde ich schon sagen, dass es immer mehr Menschen gibt, die allein wohnen, nicht in einem sozialen Umfeld eingebettet sind, in einem natürlichen sozialen Umfeld eingebettet sind und deshalb schneller vielleicht an die Grenzen ihrer eigenen Kräfte kommen. Es ist ja bekannt, was Menschen brauchen, gerade wenn es schwierig wird, ist das Verstehen und das Gesehenwerden, dass jemand um mich herum ist, der mich mal anspricht, der mir sagt, du, was ist denn los? Kann ich dir helfen? Dieses Netz an Beziehungen, das die Familie bieten kann, das Freunde, Partnerschaft bieten kann, das ist in heutiger Zeit sicher löchriger geworden wie vielleicht früher. Man sprach damals von der Sozialkontrolle, also ich durfte gar nicht all das tun, was ich vielleicht wollte. Das ist die negative Seite, die positive Seite, aber sicher, ich wurde und ich werde gesehen und werde angesprochen. Und das kann man, glaube ich, schon sagen, dass es heute schneller geschehen kann, dass jemand aus dem Blickfeld gerät, was für seelische Krisen fatal ist.
Das sind so die Ränder der Gesellschaft, die mitten unter uns sind manchmal. Diese Ränder der Gesellschaft spricht Papst Franziskus häufiger an und ruft uns auch immer wieder dazu auf, da die Augen offen zu halten. Was ist denn da, wo sehen Sie denn den spezifisch christlichen Ansatz, gerade jetzt in einem Projekt wie dem ambulant betreuten Wohnen?
Also ambulant betreutes Wohnen ist ein professioneller Dienst, spezifisch christlich. Ich denke, wir als Christen, und die Caritas ist ein kirchlicher, katholischer Wohlfahrtsverband, wir stehen natürlich ganz auf dem Boden des Evangeliums. Und der Klassiker des Gesehenwerdens ist ja das Beispiel vom Barmherzigen Samariter. Dort geschieht es ja durchaus, dass vielleicht Amtspersonen die Not nicht wahrnehmen. Aber jemand, der des Weges kommt, sieht jemanden, der Hilfe braucht. Er hilft ihm, aber sein Alltag geht ja weiter. Er gibt ihn dann auch in professionelle Hände. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter war es ja die Herberge, der Wirt, der ihn dann weiter pflegt. Und hier sehe ich das Spezifikum auch von uns als Caritasverband. Wir wünschen uns, dass viele Menschen die Not, und darum rede ich nicht von Rändern, sondern von der Not mitten in unserer Gesellschaft, wahrnehmen, aber auch die Grenzen ihres Helfens erkennen lernen und sich dann auch an professionelle Dienste, wie zum Beispiel bei uns der Fachdienst ambulant betreutes Wohnen, wenden, damit gesehen werden kann, wo endet die Barmherzigkeit im Ehrenamt, wo braucht sie Barmherzigkeit in der Professionalität.
Aber in beiden Fällen ist es ja so, wenn wir jetzt den christlichen Ansatz nehmen, ist, wir sehen Gott als denjenigen, der nah zu uns kommt, der auch in unser Leben hinein eintritt. Das hat ja auch was spezifisch Christliches. Und wie oft ist Jesus auch, hat sich sozusagen einladen lassen nach Hause von den Menschen, die er, zu denen er kommen wollte.
Man darf nicht vergessen, zwischen den Weihnachtserzählungen der Geburt Christi und dann Ostern, dem Tod, der Passion und der Auferstehung, dazwischen gibt es einen großen Teil der Evangelien, den Jesus auf die Menschen zugeht, sich einladen lässt, wie wir schon gesagt haben, oder Menschen anspricht, immer mit dem Kernsatz, was willst du, dass ich dir tue? Stichwort Bartimäus. Was tut dir gut und wo kann ich dir helfen? Also nicht, hoffentlich gibt es jemanden, den ich helfen kann, sondern ich nehme dich als Gegenüber wahr in deiner Selbstbestimmtheit und frage dich. Und da stehen wir als Caritas beiseite und sagen, ja, wir wollen Menschen unterstützen, ihnen Hilfe geben, aber immer im Einklang, nicht in der Fürsorge, die vielleicht gar nicht gebraucht wird dann. Und das ist für uns die Professionalität, die dazu kommt, den Menschen als Gegenüber wahrzunehmen, und das ist für mich was zutiefst Christliches. Ich sehe den Menschen auch in seinen Krisen, auch in seiner Not, vielleicht auch in seinem Schmutz und in seinem Ungeordnetsein immer noch als ein von Gott geliebtes Menschenkind an. Und das ist dann die Grundhaltung, die wir auch in unseren professionellen Diensten mitbringen wollen.
Ja, Frau Springborn, das hat ja auch was ganz Konkretes in Ihrer Arbeit. Es ist sicher ein Unterschied, ob ich hingehe und zum Beispiel sehe, da hat jemand kann jemand seine Wohnung nicht aufräumen, da ist Schmutz, vielleicht gibt es auch Mäuse und so. Und dann ist man vielleicht versucht zu sagen, komm, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch, wir machen das gemeinsam. Und dann fühlt der andere sich vielleicht überfahren oder lässt sich einfach nur hängen in dem umsorgt werden. Aber darum geht es nicht, sondern es geht tatsächlich um diesen Ansatz, was willst du, was ich tue?
Ja, genau. Ja. Also wir müssen quasi herausfinden, was lässt derjenige zu und was braucht er wirklich? Und da kann ich ja nur mit dem arbeiten, was derjenige mir anbietet. Also aufdrücken, ich kann ihm nichts aufdrücken. Und es ist ja auch eine freiwillige Sache, also es wird einem nicht übergestülpt, du musst jetzt ABW bekommen, sondern es ist etwas Freiwilliges. Und da fängt die Arbeit an, so okay, wo, in welchen Bereichen brauchst du Hilfe, wo siehst du das selber und wie kann ich dir jetzt ganz praktisch helfen?
Genau. Nämlich, ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand dann auch wirklich das sieht und wünscht, dass es etwas anderes ist, als wenn er sich bevormundet fühlt.
Das ist eine ganz andere Motivation, genau. Also wenn man selber da, genau, wie Sie sagen, was sieht, dann ist es eine Motivation, dass man dann eher die Ärmel hochkrempelt im Sinne.
Mhm. Wenn das Leben aus den Fugen gerät, zurückfinden in ein selbstbestimmtes Leben, das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Diese Sendung ist auch für Sie eine Möglichkeit anzurufen und sich zu informieren bei unseren beiden Fachkräften Andrea Springborn und Dr. Armin Ruf von der Caritas in Kempten im Oberallgäu. Sie können sich ab jetzt sehr gerne in dieser Sendung melden mit Ihren Fragen unter 089 517 008 008. Wir hören jetzt eine kleine Musik und dann sprechen wir weiter mit Andrea Springborn und Dr. Armin Ruf unter 089 517 008 008. Sind Sie herzlich eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen und sich an dieser Sendung mit Ihren Fragen zu beteiligen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb heute mit dem Thema Wenn das Leben aus den Fugen gerät, zurückfinden in ein selbstbestimmtes Leben. Wir sprechen mit Andrea Springborn von der Caritas in Kempten in Oberallgäu. Sie arbeitet mit bei der Fachstelle Ambulant Betreutes Wohnen, wo Menschen, die alleine ihren Alltag nicht mehr meistern können, aus welchen Gründen auch immer, mit begleitet werden, damit sie nach und nach in ein selbstbestimmtes Leben zurückfinden können, etwa nach einem schweren Schicksalsschlag. Und mit dabei ist auch Dr. Armin Ruf. Er leitet die Caritas Pastoral in Kempten. Sie sind beide zu Gast in unserem Studio in Balderschwang. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich mit einbringen in diese Sendung mit Ihren Fragen unter 089 517 008 008. Vielleicht gibt es etwas, was Ihnen im Alltag ganz schwer fällt, wo Sie nicht rauskommen, oder Sie kennen jemanden, der Ihnen Kummer macht, wo Sie das Gefühl haben, der oder die schafft den Alltag eigentlich gar nicht mehr so richtig. Dann können Sie auch gerne anrufen, anonym, wenn Sie möchten. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie mit unseren beiden Fachkräften sprechen können. Frau Springborn, wenn wir jetzt es mal nochmal versuchen wollen, möglichst bildlich konkret zu machen. Wir haben gehört, es können Menschen mit den unterschiedlichsten Problemfeldern zu Ihnen kommen. Immer geht es darum, Sie leben noch, also in einer eigenen Wohnung zum Beispiel. Also Sie sind jetzt nicht obdachlos oder so, oder Sie sind nicht im Heim, sondern Sie haben so die Grundlagen dafür, eigentlich ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und Sie begleiten damit derjenige oder diejenige dann möglichst da hineinfinden kann, ganz alleine klarzukommen. Oft geht es um das Herstellen von Sozialkontakten oder um die einfachsten Alltagsgriffe. Ich wollte jetzt einfach mal so ein erfundenes Beispiel nehmen. Stellen Sie sich vor, da ist ein Mann vielleicht um die 50 und er merkt einfach, meine Wohnung steht voll mit Sachen. Ich kann mich kaum noch durcharbeiten. Ich schaffe es einfach nicht, etwas wegzuwerfen. Aufräumen scheitert einfach daran, dass so viel da steht und darum bleibt alles liegen. Am liebsten gehe ich außer Haus und wenn ich nach Hause komme, dann verkrieche ich mich nur noch und ich schaffe das nicht mehr. Man nennt das Ganze ein Messi-Syndrom. Das sind Menschen, die oft eben selbstständig leben, die aber oft eine Scheu haben, andere zu sich einzuladen, weil sie einfach wissen, dass es, wie es bei ihnen aussieht. Und jetzt nehmen wir mal an, derjenige ist sich der Problemlage doch bewusst und meldet sich bei Ihnen. Was kann da ganz konkret passieren?
Ja, dann würde ich mit dem Herrn versuchen, herauszufinden, von welchen Dingen, also dass er vielleicht die Sichtweise erstmal, dass er sieht, hier, meine ganze Wohnung steht voll. Wo stört mich das? An welchen Ecken merke ich, stolper ich immer über dasselbe und kann zum Beispiel ganz schlecht in die Küche und koche mir deswegen nichts? Dann würde ich mit vier Augen hinschauen und versuchen, das zu beseitigen. Also, dass er sehen kann, okay, wenn ich diesen Haufen da wegräume, dann kann ich auch wieder in meine Küche und mich selbst versorgen und muss nicht außer Haus gehen. Zum Beispiel. Das fällt mir jetzt so ganz spontan ein.
Da geht es ja oft auch um die Fähigkeit, etwas wegzuwerfen, auszusortieren. Das können ja Stapel von Zeitungen aus den 90er Jahren sein zum Beispiel. Geht es dann darum, einfach zu schauen, auch warum halte ich an diesen Sachen so fest und will ich das wirklich?
Ja, das kommt unweigerlich damit zusammen. Also Biografisches kommt dann die Geschichte des Menschen wird dann Stück für Stück, je nachdem, also wie lange man miteinander arbeitet, das wird dann auch erzählt oft, ja. Also in welchem Zusammenhang habe ich diese Zeitung? Vielleicht hat es mit meinem früheren Beruf zu tun oder das war mein Hobby, was ich aber schon seit Jahren nicht mehr mache. Ja, das wird dann erzählt und dann können wir auch darüber reden. Und das ist dann auch oft eine Entlastung, dass die Menschen dann selber erstmal merken, ja stimmt, hey, da war doch mal was. Da möchte ich auch vielleicht gerne ein Stück weit wieder hin.
Also man spürt, dass da viel dranhängt an so einer einzelnen Geschichte, dass das nicht etwas ist, was von heute auf morgen passiert.
Nein, das dauert Zeit. Also wie ich auch sagte, es ist eine Beziehungsarbeit und das geht nicht, ich drücke auf den Knopf und peng, die Beziehung ist da, sondern das ist ein gegenseitiges Kennenlernen. Ich bin ja auch so, wie ich bin, da müssen die Klienten ja auch mit klarkommen. Und dann ist es ein gemeinsamer Weg, der quasi miteinander beschritten wird. Genau. Und wir machen dann aus, was, also ich vergebe dann auch bei einigen Klienten Hausaufgaben und sage, okay, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns treffen, darfst du das und das tun. Mhm. Und die Menschen sind froh, weil sie dann auch was haben und um so dann eben wieder in eine Struktur zu kommen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann auch etwas bewältigt zu haben, auch ein Gefühl der Befriedigung dann auslöst.
Genau.
Wenn man und eine klare Aufgabe hat.
Mhm. Ja, genau. Und ich darf dann ja auch loben und Lob wird auch gerne gehört. Und das ist ja auch was, also das ist, wenn jemand in einer Krise ist und keine Kontakte nach außen hat, ist das ja etwas, was sowieso jedem Menschen gut tut, aber genau in dieser Situation tausendmal mehr.
Ja. Mhm. 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Gewählt hat diese Nummer Frau Klaser. Sie ruft uns aus der Gegend von Heidelberg an. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Klaser.
Guten Morgen. Ich lebe in einer Notsituation und in einer Ehe, 40 Jahre jetzt. Wir haben zwei Kinder und ich möchte mich trennen, aber ich bin depressiv inzwischen und möchte auch in eine Klinik gehen. Aber ich weiß nicht, wie die nächsten Schritte aussehen. Können Sie mir da auch helfen? Also wie ich diese Ehe, wie ich da rauskomme? Guten Morgen. Mhm. Also er nimmt mir die Schlüssel ab, er kürzt mir das Haushaltsgeld, bin nach Belieben schon mehrmals und Gewalt ist im Spiel und. Also es wird immer schlimmer.
Sie erwähnten ja, dass Sie in eine Klinik gehen möchten und da kann ich Sie nur unterstützen, dass Sie sich dort ganz professionelle Hilfe holen und suchen.
Bekommt man das in einer Klinik?
Sie meinen jetzt das ambulant betreute Wohnen?
Nein, diese professionelle Hilfe, also dass jemand mich berät,
auf jeden
was
Fall.
Die nächsten Schritte sind, wissen Sie?
Ja. Also ich denke, wenn Sie sagen, Sie sind depressiv, dann müsste das erstmal angegangen werden. Und auf jeden Fall, wenn Sie in einer Klinik sind, gibt es Sozialberater, Sozialdienste, die auf jeden Fall in der Situation eine Klarheit schaffen.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, wie kann ich jetzt den ersten Schritt tun, um aus der Situation rauszukommen?
Ja.
Also ich kann es jetzt nur für die Caritas sprechen. Ich weiß, bei der Diakonie gibt es Ähnliches und ich kenne jetzt ihr näheres Umfeld nicht. Aber es gibt bei uns die sogenannte allgemeine Sozialberatung. Die bietet jeder Caritas-Verband als Kernthema an. Und hier geht es darum, Menschen wie Sie, die in einer Situation stehen, die eine Veränderung braucht, zu klären, was wären denn die nächsten Schritte. Das sind jetzt erstmal die kleinen Schritte, wo dann auch Kontakte, Telefonnummern, Adressen weitergegeben werden können, wo man miteinander sucht, wie kann ich zu dem kommen, was ich gerne möchte. Sie sagen ja, das sind für mich wichtige Schritte, die ich angehen möchte, aber da brauchst du vorher noch Informationen. Da würde ich Ihnen einfach raten, wenden Sie sich, das ist anonym und auch vertrauensvoll und da sind Sie noch ganz bei sich, an zum Beispiel die Caritas mit der allgemeinen Sozialberatung. Wie gesagt, die gibt es bei jedem Verband.
Gibt es auch in Heidelberg?
100%.
Ja.
Also ich kenne jetzt die Kolleginnen und Kollegen in Heidelberg natürlich nicht persönlich, aber die Caritas bietet grundsätzlich diese allgemeine Sozialberatung an und die hilft zu klären, was wären die nächsten Schritte, welche Kontakte brauchen Sie, an welche Klinik oder an welchen
Klinik
Arzt muss ich...
Klinik habe ich schon ausgesucht.
Genau, wie komme ich da am besten hin, wie schaut das Ganze aus? Also das ist ein ganzes Paket an Situationen, die Sie dann bewältigen müssen. Und da würde ich Ihnen vorschlagen, zuerst mal einfach das mit einer Fachfrau oder einem Fachmann zu klären, was braucht es als erstes, um dann der zweite Schritt gehen zu können, sodass Sie dann am Ende da sind, wo Sie gerne sein möchten und dann für sich selber auch sich kümmern möchten. Sie müssen ja viele Dinge gleichzeitig regeln. Also nochmal, es gibt sowohl bei der Caritas wie bei der Diakonie diese allgemeine Sozialberatung und die hilft, Klarheit zu bekommen für die nächsten Schritte.
Die Nummer finde ich dann wahrscheinlich über die Auskunft, ne?
Genau, einfach über die Auskunft anrufen, Caritasverband und dann kriegen Sie sicher eine zentrale Nummer. Ich denke, es wird es bei Ihnen im Ort selber geben. Und dort fragen Sie einfach nach der allgemeinen Sozialberatung oder bei uns ist zumindest so, aber ich denke, das gilt auch generell, der Empfang ist geschult, wenn Sie einfach Ihre Situation schildern, dass er sagt, da verbinde ich Sie jetzt oder vermittle ich Sie an die Person XY, die dann speziell mit Ihnen das Ganze anschaut. Wie gesagt, das ist noch kostenfrei. Das ist ein Grunddienst der Caritas.
Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann werde ich das jetzt mal versuchen, da anzurufen.
Ja, ne? Würde ich Ihnen sehr empfehlen.
Caritasverband oder die Diakonie.
Caritasverband oder Diakonie, wie gesagt, was in der Nähe ist, da möchte ich jetzt, wir arbeiten hier sehr eng zusammen. Jeder hat ja seine Situationen dort. Und über die Auskunft bekommen Sie sicher sofort die Nummer, wird das eine Zentrale sein. Und dann bitten Sie einfach darum, mit der allgemeinen Sozialberatung verbunden zu werden.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das mache ich jetzt dann. Okay.
Gerne.
Damit haben Sie
viel
mir
Glück
geholfen.
Alles Gute.
Alles Gute. Ja.
Auf
Wiederhören.
Alles Gute Ihnen. Gottes Segen für Ihre weiteren Schritte. Und ich begrüße nun Frau Schätz. Sie ruft uns aus Laufen an. Grüß Sie Gott.
Ja, hallo. Guten Tag. Ich bin die Frau Schnetz mit einem N wie Nordpol. Auslaufen, wie gesagt. Ich habe gerade das gehört von der Vorgängerin, die hat gesagt, also man soll sich an den Caritasverband in Kempten wenden. Und da bekommt man dann auch die Auskunft, ob in der Gegend oder Region, in der man lebt, auch so etwas angeboten wird.
Darf ich da gerade antworten? Nein, nicht in Kempten anrufen, sondern bei der Auskunft für Ihren jeweiligen Ort. Also,
ich habe nämlich hier im Internet mal nachgeschaut, da sind Sie unter Caritasverband Kempten und da ist auch die Telefonnummer angegeben. Darf ich die mal durchsagen für die Dame vorher?
Nein, die Dame vorher wohnt ja in einer ganz anderen Gegend. Das heißt, sie muss dann bei sich vor Ort schauen.
Das wollte ich eben wissen, ob da in der Gegend auch etwas angeboten wird. So wie jetzt bei uns hier im Berchtesgadener Land oder in Heidelberg.
Genau.
Ja.
Richtig. Es gibt überall, wie gesagt, die Caritas ist ja deutschlandweit vertreten. Wir sind hier sehr kleinräumig auch. Und drum die dringende Empfehlung jetzt nicht irgendwo, wir sprechen nicht für Kempten, wir arbeiten im Bereich des Obergäus in der Stadt Kempten, aber unsere Grunddienste gibt es in jedem Caritasverband und das möchte ich mal betonen, weil das wäre jetzt sehr fatal, wenn wir sagen, wir koordinieren die Sache für ganz Deutschland.
Richtig.
Das wäre nicht unser Ansatz. Die Caritas selber ist Deutschland, auch weltweit tätig. Und wenn wir vom Caritasverband Kempten Oberacker sprechen, dann ist es beispielhaft. Was es bei uns gibt es in der Regel in anderen Verbänden genauso natürlich.
Ja, ist das auch denn so organisiert? Ne?
Richtig, ist ganz klar organisiert.
Das wollte ich wissen und da kann ich mich dann schlau machen in der Richtung. Gell?
Genau, richtig.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und es ist wirklich sehr, sehr gut organisiert, was Sie da gemacht haben und ich freue mich, dass das angeboten wird. Vielen Dank.
Dankeschön. Mhm.
Danke. Alles Gute, Frau Schnepf, Ihnen.
Ja, danke schön. Ja.
Wenn Sie Fragen haben, 089 517 008 008 noch bis 11 Uhr, können Sie sprechen mit unseren beiden Studiogästen von der Caritas in Kempten. Vielleicht noch mal ganz kurz, Sie haben eben gesagt, Frau Springborn, dass es wichtig ist, dass die Menschen selber Eigeninitiative haben, dass sie wissen, was sie wirklich wollen, dass das auch wichtig ist für den Erfolg. Wenn Sie jetzt irgendwo ankommen zum Beispiel und Sie sagen, Sie haben Hausaufgaben aufgegeben, also das könnte sein, dies oder jenes zu organisieren oder zu erledigen, und Sie kommen dann und das ist nicht gemacht worden, wie reagieren Sie denn dann?
Ja. Also ich reagiere nicht schlimm in dem Sinne, dass ich dann schimpfe, das geht gar nicht, sondern ich muss es mit aushalten, dass derjenige das nicht schafft, aber im Grunde muss er das ja selber aushalten oder sie. Also wie ich eben schon erwähnte, ich kann ihm nichts aufdrücken, ich kann sagen, das wäre schön, wenn du das bis nächstes Mal fertig machst, weil das auch Sinn macht. Wenn er das nicht geschafft hat, dann schauen wir, warum hat es nicht geschafft? Wo ist da der Widerstand oder wo ist da der Haken? Und das können wir uns dann gemeinsam anschauen. Und oft ergibt sich dann daraus auch das weitere Arbeiten miteinander.
Ich darf nun eine weitere Hörerin begrüßen. Es ist Frau Schmidt aus Stuttgart. Grüß Sie Gott, Frau Schmidt. Wir hören Sie.
Also ich versuche immer wieder aufzuräumen und merke aber, dass mir das sehr, sehr schwer fällt und meistens ist es Papiersachen, Briefe oder Zeitungen. Und ich muss sagen, ich bin vor 2,5 Jahren Krebs operiert und habe da wahrscheinlich auch nichts mehr weggeworfen, sondern habe alles liegen gelassen, weil mir einfach die Kraft ein bisschen fehlte. Und jetzt merke ich so den Rest, dass ich das manchmal 3-4 Mal in der Hand halte und sage, das brauchst du doch gar nicht. Und dann tue ich es doch nicht weg. Und weiß den Grund aber auch nicht, warum ich nicht dann einfach sage, Mensch, schmeiß es doch jetzt weg, damit du ganz frei bist in deinem Innern.
Frau Schmidt, darf ich nachfragen, haben Sie das Gefühl, dass wenn jemand Ihnen zur Seite wäre mit solchen Sachen, dass Ihnen das eine Hilfe dann wäre in solchen Momenten?
Also ich sage dann, für mich entscheiden muss ich ja selber, was ich wegwerfe, ne? Ja, das ist das. Und die andere Seite ist natürlich, dass ich lebe auch sehr zurückgezogen. Meine Kinder wohnen im Düsseldorfer Raum. Und dann habe ich einmal, sonst war es immer so, wenn ich in Urlaub gefahren bin, habe ich meine Wohnung total aufgeräumt gehabt. Und wenn ich dann zurückkam, habe ich gesagt, boah, ist die Wohnung aber leer, wenn nichts darum liegt. Kann das irgendwie mit dieser Leere zu tun haben? Mit der inneren Leere?
Frau Schmidt, das kann sein. Eine aufgeräumte Wohnung ist ja an sich nichts Schlechtes, aber Sie sagen, Sie leben zurückgezogen und allein. Sie müssen für sich oder Sie können vielleicht für sich erkennen, wo Sie sich wohlfühlen, wie Sie sich wohlfühlen. Solange Sie sagen, ich kriege das schon hin und ich nehme die Papiere jetzt aber nochmal in die Hand, aber dann geht es dann doch weiter, ist es sicher in Ordnung. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, die Wohnung soll, gerade wenn ich in Urlaub fahre, nicht aufgeräumt werden, weil das könnte sein, dass Sie, wenn Sie zurückkommen, sagen, oh, jetzt schaffe ich gar nichts mehr dann. Das bietet ja sonst die andere Gefahr dann auch.
Mhm.
Also, verstehen Sie mir recht, das ist eine schwierige Situation, von außen zu sagen, so und so soll es ausschauen. Sie schildern ja, dass Sie so langsam das Gefühl, also so das Gefühl für sich haben, ja, komme ich mit dem Papierkram, mit dem Ganzen noch zurecht? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, das dauert natürlich lange, ehe ich mich dann wieder mal aufraffe und dann wieder beginne, etwas wegzuwerfen.
Genau, und auszusortieren und Ordnung zu halten.
Also genau.
Im Papierenbereich, also in den ganzen Dingen, die so mit der Post reinkommen, dass das Ganze dann sortiert. Das war früher für Sie einfacher und sortierter dann.
Ja, da hatte ich früher überhaupt kein Problem mit.
Genau. Also das sind Dinge, das fällt zunehmend schwerer. Also ich kann es auch von meiner persönlichen Situation reden. Ich helfe gerade meinen Eltern, diese Dinge zu sortieren. Man braucht manchmal dann schon jemand von außen, der sagt, okay, ich unterstütze dich in dem Ganzen. Aber man muss auch für sich noch wissen, wann ist dieser Punkt. Sie kennen sicher die Möglichkeit, auch über gesetzliche Betreuungen da Hilfe zu bekommen. Das ist aber nochmal ein ganz anderer Fachdienst, wo man sagt, ich brauche jemanden, der mich unterstützt bei diesen formalen Dingen. Ich komme sonst gut zurecht. Das passt soweit alles.
Die andere Seite ist natürlich, erstmal bin ich hochsensibel. Und die andere Seite ist natürlich, ich lebe sehr zurückgezogen.
Yeah.
Und ich weiß, ich bin ja an Krebs operiert und ich weiß, wenn ich immer in die Klinik fahre zur Hyperthermie, dann merke ich, dass die Patienten einen Psycho-Onkologen haben, einen Psychotherapeuten und einen Arzt. Ich habe alle drei Sachen nicht. Ich habe nur einen Arzt, da telefoniere ich wegen dem Einweisungsschein, aber er sieht mich so gut wie nicht. Ja, und da frage ich mich, ja, wie kann das sein? Also ich habe gar nicht so den Wunsch, zum Arzt zu gehen. Ich habe auch gar nicht den Wunsch, ja, ich ist ganz für mich ganz schwierig zu sehen, was mache ich da mit mir selber? Ich gehe zwar einen spirituellen Weg und der tut mir gut.
Ja.
Merke aber auch, ich kann die Menschen erfühlen, wenn ich irgendwo bin, wo es eine schöne Situation ist, eine schöne Schwingung, da kann ich mich ganz weit öffnen.
Ja.
Aber ich merke auch die anderen Strömungen und dann kann ich mich ganz, ganz zumachen und verschließen.
Frau Schmidt, wäre das denn eine Möglichkeit für Sie, dass Sie sich einen Onkologen suchen in Ihrer Nähe?
Ja, ich meine, ich merke jetzt langsam, dass es für mich schön und wichtig wäre, dass ich dann doch auch ein bisschen gestützt werde meiner Erkrankung und nicht mit mir ganz alleine damit zurechtkommen muss.
Genau, das wäre das Ziel. Das wäre auch ganz wichtig für Sie. Da kann ich Sie jetzt nur bestätigen, dass Sie sich wirklich in Ihrem Umkreis Fachmenschen suchen aus der Onkologie und sie dann, der Sie begleiten kann und auch so Themen mal anspricht.
Ja.
Dann zu schauen, was Sie für weitere Hilfen benötigen.
Ich glaube, ist doch wichtig, ne?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Scheuen Sie sich nicht, machen Sie das einfach.
Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Danke Ihnen, Frau Schmidt, für Ihre Offenheit.
Ganz lieben Dank.
Auf Wiederhören.
Ja, Wir hören immer wieder, dass die Sachen alleine regeln wollen, dann manchmal doch dazu führt, dass man einfach dann sich verkapselt und dann versucht, alleine weiterzukommen, da wo man vielleicht tatsächlich der Weg das wäre, dass man von außen doch noch Hilfe bekommt. Ich habe mich gefragt, ob es auch in solchen Fällen auch Selbsthilfegruppen gibt, die vielleicht auch hilfreich sein könnten.
Genau, zum Beispiel Selbsthilfegruppen sind nur, da müssen Sie natürlich wissen, dass wenn man in so eine Gruppe geht, muss man das auch können. Also nicht jeder steht da im Leben, dass er sich in so eine Gruppensituation setzen kann, über sich erzählt, über sein Leid, über seine Problematik. Dass die Möglichkeit gibt es. Es gibt auch gerade bei uns in Kempten, Oberallgäu, ein großes Netz an Selbsthilfegruppen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden und oder zu welchem Zeitpunkt zumindest, dass man schaut. Aber in der Regel tut es natürlich gut zu merken, aha, ich bin nicht die Einzige, die dieses oder jenes Problem hat, sondern da gibt es auch andere Menschen, gerade was so diese Vereinsamung oder Abkapselung betrifft. Das wäre schon wichtig, da mal hinzuschauen, ja.
Ich meine, ohne zu sagen, dass das jeder so kann, aber ich erinnere mich an einen Satz von Papst Johannes Paul II., der mal gesagt hat, wenn es dir schlecht geht, suche jemanden, dem es noch schlechter geht als dir und dann helfe dem. Ich muss sagen, dass ich das in persönlichen schweren Zeiten schon auch erlebt habe, was für eine Kraft es sein kann, wenn man sich anderen zuwendet und sich nicht verschließt in seinen eigenen Problemen. Kann das auch manchmal ein Weg sein, dass man herausfindet, ich bin für jemand anderes einfach wichtig. Es macht einen Unterschied für jemanden, ob ich da bin oder nicht.
Ja, sicher. Also das kann ich jetzt also von meinen Erfahrungen sagen. Wenn ich noch die Kraft habe, rauszugehen und zu helfen, dann ist es ein heilsamer Weg. Weil ich, gerade wenn ich jemanden, ich finde oft jemanden, der es ähnlich geht oder vielleicht noch schlechter geht, und das tut mir ja wieder gut. Man redet ja hier dann von der sogenannten Resilienz, also wie kann ich Selbstkräfte dann wieder aktivieren. Das ist ein wichtiger Weg und hier kommt auch das zum Tragen, was christliche Gemeinden sein können, nämlich ein Ort, eine Gruppe von Menschen, denen ich mich auch anvertrauen kann, wo ich auch suchen kann, wo ich auch helfen kann. Es gibt nur einen kleinen Haken an dem Ganzen. Zum einen, wie gesagt, ich muss es selber schaffen und man darf sich nicht zu sehr dann in das reinlassen und sich überfordern. Wir erleben halt immer wieder auch, dass Menschen lange Zeit damit Kraft bekommen haben, aber irgendwann dann aus der Spirale nicht mehr rauskamen. Wer hilft mir dann? Also es ist ein Geben und Nehmen in dem ganzen Punkt drinnen. Und wir warnen da schon im guten Sinn davor zu sagen, helfen ja, wenn ich die Kraft dazu habe und es mir gut tut. Aber immer wieder zu überprüfen, ja, passt das noch für mich in der ganzen Situation? Oder komme ich schon so weit, dass ich sage, wenn ich so viel geholfen habe, dann sollte mir doch auch jemand helfen. Und dann könnte es zu Enttäuschungen kommen.
Also, dass man anfängt, dann aufzurechnen.
Richtig, genau. Mhm. Das kann passieren. Wie gesagt, man muss immer so die Waage dabei halten. Grundsätzlich als Weg, gerade aus seiner Kapselung herauszukommen, indem man sagt, ich wende mich anderen Menschen zu, ich mache mal die Augen auf. Das, denke ich, ist ein sehr gesunder, sehr heilsamer und auch ein sehr christlicher Weg.
Wenn wir hören, was Sie eben zum Beispiel bei diesem ambulant betreuten Wohnen von der Caritas her machen, dann frage ich mich schon manchmal, ob das nicht auch etwas ist, was zumindest zum Teil, wahrscheinlich, Sie haben schon gesagt, es ist wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen, aber zum Teil auch von einer Gemeinde auch mit zumindest angedacht werden kann, zum Teil vielleicht auch geleistet werden kann. Also dass wir, manchmal frage ich mich, ob wir als Kirchengemeinden nicht diesen Blick auf die Nöte der anderen, auf die Not in unserem Gemeindebereich und so, ob wir das nicht einfach zu sehr an die Profis abgeben und sagen, naja, ich zahle ja meine Kirchensteuer und dafür gibt's ja die Caritas, so, nicht? Sondern dass wir dann einfach dann auch mal uns fragen, wo ist denn auch die Not eines anderen ein Anruf als uns, als Gemeinde? Also in manchen Punkten, was so Fahrdienste angeht oder mal helfen einzukaufen und so weiter und so fort. Das sind ja durchaus Dinge, da muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt dann den Profi an der Seite haben.
Richtig, das wäre das Ideal, dass jede Gemeinde ja auch ihren diakonisch-karitativen Auftrag hat und die Augen aufmacht und sagt, neben der Liturgie, neben der Glaubensverkündigung, neben der Glaubenslehre auch eben dieses Zugewandtsein gegenüber denen, die mitten unter uns leben. Ich rede gar nicht so gern vom Rand. Das wird dann immer sehr speziell, sondern die mitten unter uns leben und kleine Hilfen brauchen. Ich glaube, da geschieht auch schon sehr viel. Viele verknüpfen es gar nicht automatisch mit der Gemeinde. Wir als Caritas-Pastoral versuchen hier Sensibilität aufzubauen und zu sagen, es wird viel, viel Gutes bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern getan. Auch die kirchlichen Gemeinden haben dort ihren Anteil. Aber es läuft schon so selbstverständlich, dass wir es schon gar nicht mehr zusammenbringen mit dem Grundauftrag jeder christlichen Gemeinde. Und zweites, wenn ich in einem Pfarrgemeinderat zum Beispiel gehe und erzähle, wie viele Menschen bei uns zur Beratung kommen, wie viele Menschen bei uns in den Tafelläden einkaufen müssen, wie viele Menschen bei uns aus welchen Gründen auch immer Betreuungen brauchen, dann ist großes Erstaunen da. Gibt es die wirklich auch bei uns? Dann sage ich, ja, die gibt es in ihrer Nachbarschaft. Sie müssen nur die Augen aufmachen und die Ohren aufmachen. Und dann kann man viel früher schon einen Schritt tun und zu sagen, wo kann ich dir im Kleinen helfen? Und das sind nicht die großen Dinge, die den Alltag dann erträglicher gestalten lassen. Ganz wichtig dabei, der soziale Kontakt, der entsteht. Und da haben wir ja heute schon auch gerade von den Anruferinnen immer wieder gehört, dieser soziale Kontakt. Jemand ist mit mir in Kontakt und hilft mir, unterstützt mich, wenn ich mal Hilfe brauche, ist was ganz Wesentliches und Zentrales und zutiefst Menschliches.
Das heißt, dann vielleicht nicht nach der Sonntagsmesse jeder einfach nach Hause gehen, sondern ja, da kann es helfen, auch einfach mal eine Weile zusammen zu sein, Rahmen zu schaffen, dass man sich auch persönlich kennenlernt und so weiter.
Genau, und einfach sich wahrnimmt und erzählt. Und bei aller Achtsamkeit natürlich vom persönlichen Schutz des jeweils Einzelnen zu sagen, ja, ich nehme Anteil an dem. Und das sind ja oft die kleinen Dinge. Es beginnt, wenn ein Kind geboren wird, in einer jungen Familie, ob sie kleine Unterstützung brauchen könnten, weil die Situation doch jetzt eine ganz andere ist. Das geht dann weiter, wenn die Kinder oder die Jugendlichen erwachsen werden. Das geht dahingehend, dass Menschen als Erwachsene sagen, ich würde mich freuen, wenn mal jemand mich fragt, wie geht's dir eigentlich? Passt alles soweit? Und hört auf, als ganz wichtiger Punkt, in der Trauer, dass ich angesprochen werde. Und man nicht meint, darüber will der nicht oder die nicht reden. Viele warten gerade drauf, dass jemand sagt, es ist eine schwierige Situation gerade, eine Trauersituation. Kann ich dir was Gutes tun? Dich zum Kaffee einladen? Das sind ganz kleine Dinge. Und dann bewegt sich vieles an Mitmenschlichkeit. Und das, wie gesagt, geschieht schon. Viele Pfarreigemeinden machen das auch. Aber man kann immer wieder sagen, man muss nicht die großen Dinge machen, sondern eben die kleinen. Und dann bin ich als Pfarrgemeinde im Sinne Jesu karitativ unterwegs.
Und Frau Springborn, wo ist es dann, wo man dann merkt, da ist jetzt einfach eine Grenze erreicht, das ist etwas, was ich jetzt so als einfacher Laie, als Gemeindemitglied einfach so nicht mehr leisten kann?
Da ist dann die Grenze, dass ich mir professionelle Hilfe suchen muss. Also wenn ich merke, mein Problem übersteigt das mal über meine Situation sprechen oder ich brauche Hilfe zum Äpfel pflücken, wenn die Äpfel gerade reif sind, da dann wirklich rauszugehen oder jemanden zu beauftragen und sich beraten zu lassen, welche Hilfe.
Ja. Aber woran merkt man das denn dann, dass wenn wir jetzt als Gemeindemitglied zum Beispiel jemandem hilft, wo man merkt, der ist jetzt vielleicht nach Verlust des Ehepartners oder so, kommt nicht mehr so richtig in die Gänge, woran merke ich, jetzt ist meine Grenze erreicht, da muss jetzt ein Profi ran?
Ja, meistens, wenn eine Grenze erreicht ist, äußert sich das ja in Bereichen, dass man im Leben nicht mehr klarkommt, also dass irgendwas vernachlässigt wird, dass es eben nicht mehr so rund läuft, wie es vorher gelaufen ist. Das ist natürlich ganz individuell, also das fällt mir jetzt schwer, das so.
Nee, ich meine nur von als Helfer jetzt, nicht? Wenn wir jetzt jemand anderes helfen als Gemeinde zum Beispiel und dann, da geht es ja doch manchmal darum, herauszufinden so und jetzt ist es so weit, dass jemand doch mithelfen muss, der das vielleicht auch gelernt hat. Nicht? Das ist eine Hilfe, die ich so nicht mehr alleine leisten kann.
Ja, dann ist es eben wichtig, genau, dass man einfach die Familie, wenn vorhanden, dass ein Netzwerk angeknüpft wird und zu schauen, welche Hilfe bedarf der Mensch jetzt, weil es eben eine Grenze erreicht ist.
Ich denke, so eine Situation kann dann auftauchen, wenn ich das Gefühl habe, es bewegt sich nichts oder es wird schlimmer. Also ich fange mal an, mit jemandem mal zum Wertschöpfhof zu fahren bei uns und wenn ich das nächste Mal komme, ist fast noch mehr Müll da. Und der Mann verlässt sich voll und ganz darauf, dass ich das mache oder die Frau. Oder ein anderer Punkt, und das ist ein wichtiges Signal, wenn mein Partner, meine Partnerin sagt, ist das noch gesund, was da passiert? Also ich habe oft so einen Tunnelblick, wo ich denke, es ist toll, dass ich dort helfen kann, aber ich mag es schon gar nicht mehr, wie viel Zeit ich investiere, ohne, und das ist jetzt wichtig, ohne dass hier Veränderungen da sind. Man muss nicht immer gleich vom Erfolg reden, aber das übersteigt dann ein gewisses Maß an Nachbarschaftshilfe. Die Grenze ist schwer zu ziehen, natürlich, weil jeder hat andere Ressourcen und Möglichkeiten. Ich selber muss für mich erkennen, jetzt ist es nicht mehr gut. Jetzt ist es gar eher kontraproduktiv, weil der sich voll und ganz auf mich verlässt. Es ist manchmal bitter, gerade für Familienangehörige, die sich dann ausgenützt fühlen. Was sie sagen, also bitte, nur weil ich deine Schwester bin oder dein Cousin bin, du verlässt dich voll und ganz auf mich und tust selber gar nichts mehr. Da irgendwann ist dann die Grenze sehr schnell deutlich, dass man sagt, es braucht jemand von außen, der emotional unbelastet ist, der sagt, stopp, so kommen wir nicht weiter. Und das dann in Anspruch zu nehmen, wäre dann ein wichtiger Schritt für beide Teile. Um zum Erfolg zu kommen.
Genau, dass man vielleicht auf sein eigenes Gefühl hört, wenn man das Gefühl hat, so irgendwas stimmt da nicht. Also das ist jetzt, das übersteigt eine Grenze, dass man dann aktiv wird.
Und Frau Springborn, wie ist das bei Ihnen? Ich kann mir vorstellen, das sind ja oft auch Geschichten, die einem auch nahe gehen und irgendwie muss man es ja auch an sich heranlassen, um auch eine Beziehung aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für Sie manchmal nicht ganz so leicht ist, da diese Grenze zu ziehen und das nicht auch ins Private mit hinüberzutragen.
Ja, also ich muss da eine große Achtsamkeit für mich selber an den Tag legen. Also das ist ganz wichtig. Ich muss mich abgrenzen können und also ich sage immer mitfühlen, aber nicht mitleiden. Und was mir auch hilft, ist Humor, also auch mit den Menschen gemeinsam. Aber es ist so, dass ich, wenn ich aus dem Büro gehe, ich bin ja fast immer nur unterwegs, aber dennoch ab und zu mal im Büro, dass ich eben, die Tür geht zwar zu, aber die Geschichte kommt dann doch mit. Also da muss ich dann wirklich ganz, ganz gut mit mir selber umgehen und entsprechenden Ausgleich schaffen. Ja.
Ich denke, das geht für jeden, der irgendwo sich für andere einsetzt. Vielen Dank, dass Sie beide jetzt mit dabei waren in dieser Sendung, wenn das Leben aus den Fugen gerät, zurückfinden in ein selbstbestimmtes Leben. Ich denke, wir nehmen mit, es gibt gerade für Menschen, die das Gefühl haben, ich komme allein nicht mehr klar, doch viele Hilfsangebote. Man muss nur manchmal hingehen und nachfragen und dann kann es sein, dass dann auch da eine Möglichkeit da ist, zum Beispiel von der Caritas, einem wirklich in konkreten Alltagsdingen auch zur Seite zu stehen. Es ist nicht nötig, dass man gleich in ein Heim geht oder so, sondern es gibt tatsächlich die Möglichkeit, auch sich vor Ort helfen zu lassen. Dankeschön, Frau Springborn und Dr. Ruf, dass Sie uns von Ihrer Arbeit erzählt haben bei der Caritas in Kempten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Kontaktnummer brauchen, dann können Sie beim Hörerservice auch anrufen von Radio Horeb unter 08328 921 110. Noch einmal die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110. Oder sollten Sie in der Gegend von Kempten wohnen, auch dann kriegen Sie auch über die Internetseite von Radio Horeb die Kontaktnummer. Sie schauen dann einfach unter www.horeb.org und dann in der Rubrik von der heutigen Lebenshilfe im Programm von heute gibt es auch ein Infofeld mit den Angaben. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen, Frau Springborn und Ihnen, Dr. Ruf, von Herzen wirklich alles Gute, viel Kraft und Gottes Segen für Ihr Wirken.
Vielen Dank, Frau Fröhlich.
Herr Geizburg, und auf Wiedersehen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.